Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Was haben wir im Kopf? Und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Unerträglich heiß. Guten Morgen, Paul.
Wieso? Hier geht es.
Ja, für dich.
Ja, für mich reicht's.
Sehr geehrte Leute. Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe dir extra den Gartensprenger rausgestellt. Ja. Du kannst da durchlaufen, du musst keine Badehose anziehen. Ja, ich lege schon mal Handtücher raus.
Gartensprenger finde ich auch ganz schön in einer mir vertrauten Kindertagesstätte. Gab es das jetzt auch? Also Kinder mit so einem so Dings nass machen. Und zwar hatte man das Tatsache in so einem Hundebedarfsladen gekauft, weil es die richtige Größe hat.
Ja, gut, nicht, dass man es bei Magirus gekauft hat, beim Feuerwehrbedarf.
Ja.
Da kommt ein bisschen mehr Druck raus.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Hast du Magirus? Ist das Zufall? Nee.
Weiß ich nicht.
Achso, nee, ich habe gerade ein Zeitzeichen.
Das habe ich auch gehört. Ja.
Das war sonst, gut.
Das war gut, ja. 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 Ein Pionier der Feuerwehr.
Ja, eine Empfehlung.
Ja.
WDR 2 Zeitzeichen.
Sowieso immer mal ganz gut. Ich glaube kürzlich auch über Herrn Sauerbruch.
Ah, das habe ich nicht gehört.
Mhm.
Ferdi.
Ferdi Sauerbruch, Top-Arzt, leider Nazi-Sympathisant. Wobei man das ja dann, da muss man glaube ich Werk und Künstler wirklich trennen.
Das ist bei Medizinern aber auch
notwendig bei manchen Sachen, ja.
Aber schon eine rechtslastige Lunge.
Ja, das ist, glaube ich, also gesichert Nazi-Fan. Nicht mal Parteimitlied, wenn ich das richtig jetzt noch erinnere.
Ein bisschen anbiedern, weil auch Karriere fördern und so.
Ja, und irgendwann in einem also reichsweiten Rat gewesen, der irgendwie was, und da wurden dann eben, von anderen Medizinern wurden dort Testmethoden an KZ-Häftlingen vorgestellt. Und das wurde dann halt eben unkommentiert erstmal so gelassen, weil...
Ah, echt so tief?
Ja.
Ah, das weiß ich nicht.
Ja, das war irgendwie ging irgendwie Richtung Wunden zufügen, dann vereitern lassen oder gezielt infizieren oder mit Glasscherben und Holzsplittern, dass man eben wusste, wie man die armen Soldaten im Felde denn eben gegen... Ja. Krankheit habe ich vergessen, möglichst gut heilen könne. Naja,
Brand, das wahrscheinlich. Egal. Ja, okay, naja, ich verbinde mit ihm die eiserne Lunge.
Genau. Wobei es gibt noch zwei Verfahren, ich glaube, es ist das Unterdruckverfahren, es gibt noch das Überdruckverfahren, das war alles in dem Zeitzeichen, das war, glaube ich, gestern. Also es ist jetzt nicht so, dass das im Langzeitspeicher drin ist. Auf jeden Fall das Zeitzeichen hat gute Sachen, auch unerwartete Sachen, manchmal wirklich sehr, heute ist 100 Jahre. Manchmal wirklich gute Sachen drin.
Finde ich auch. Ich höre das gern. Hat auch eine gute Länge.
Genau.
Manchmal ein bisschen anders als unser Podcast. Ich habe mir den von letzte Woche, ich sah nur, wie lang der ist, und der ist mir hoppla.
Ja, ja.
Was ist uns passiert?
Wir reden heute einfach schneller, aber genauso viel.
Ja, ist gut.
Ja. Ja. Ich habe, wir nehmen jetzt gerade so kurz vor der Mittagszeit auf und ich bekomme Hunger.
Ja.
Was am Anfang der Folge blöd ist. Ja,
sau doof.
Aber Mitte Juni hat die Firma Michelin neu herausgegeben ihren Guide Michelin, der durchaus bekannt ist
als
Restaurantführer.
Einer der größten Reifenführer.
Einer der größten Reifenführer der Welt. Ja. Und hat die neuen 2, 3 Einsterne und eben, wer es auch nicht mehr ist, bekannt gegeben.
Mhm.
Was offenbar in anderen Gegenden dieser Welt, insbesondere Europas, so südwestlich von uns, deutlich größeren Anklang findet als hier, weil hier sagt man ja, okay, der Deutsche neigt ja nicht so
zum Sternesystem.
Das Sternesystem. Ach so,
ja.
Und es ist in Hamburg eins dazugekommen und in München.
Ja.
Das Herlin im Fähreszeit und Toro in der Schreiberei, glaube ich, in München. Das Herlin, glaube ich, mit großen Ambitionen vor vielen Jahren gestartet. Das ist ja in 4 Jahreszeiten an der Binnenalster und dann wirklich sich sukzessive hochgearbeitet und da jetzt angekommen. Herzlichen Glückwunsch, sage ich mal. Das sicherlich verdient.
Mittagstisch.
Mittagstisch, genau. Gibt es. Man kann tatsächlich.
Okay.
Also ich habe mir dann jetzt in diesem Zuge mal ein paar Drei-Sterne-Restaurants angeguckt und man kann mittags sich dahin setzen und ein bisschen was essen. Dann ist das Menü halt ein bisschen kleiner. Also von 9 auf 5 Gänge oder so.
Ja.
Trotzdem kriegt man eine Weinbegleitung für über 200 Euro.
Das ist ja ganz schön. Ich finde das aber diesen Michelin-Restaurantführer, das finde ich Tatsache ganz lustig. Es handelt sich ja im Ursprung Tatsache um den Reifenhersteller.
Es ist immer noch der Reifenhersteller.
Ja. Ja. Und die haben das schlichtweg sich mal ausgedacht, damit die Leute unterwegs sind und so. Also das passt ja inhaltlich. Und da gibt's so ein, also zum Beispiel, das Guinness-Buch der Rekorde ist ursprünglich eben auch wegen Pubs und lustige Rekorde und so weiter. Das war also auch verkaufsfördernd gemeint.
Ja, genau.
Und vor nicht allzu langer Zeit habe ich in meinem, wie heißt das, DAB-Radio, also das, ne, dieses
Digitalradio.
Digitalradio, habe ich in der Liste gefunden einen Sender namens Brillux.
Ach, guck.
Und das ist also wirklich der Farbenhersteller, der sich
Werksender, oder?
Na, die machen halt Musik. Also die haben sich überlegt, das könnte als Marketing-Tool ganz lustig sein.
Ja, naja. Wobei viele Dinge, also beim Guinness Book of World Records oder wie das heißt, glaube ich, hatte das eine konkrete Marketing-Idee. Bei Michelin 1900 ist er erst einmal rausgekommen. Da ging es tatsächlich darum, den 2400 Kraftfahrern, also den Autos in Frankreich, ein Kartenmaterial an die Hand zu geben, wo man im Falle eines Breakdowns, der relativ häufig passierte, Ersatz bekommt. Und es gab auch noch kein Tankstellennetz, das hatten wir auch schon mal. Okay. Bertha Benz tankte ja auch an der Apotheke.
Ja, ja.
Und dann gab es eben halt Benzol-Ausgabestellen und Reifenmonteure und eben auch Werkstätten, die dann noch einen Motor reparieren könnten, was damals eher selten war, dass das jemand konnte, weil 1900 war ja noch nicht so viel. Und irgendwann, und das wirst du ja wissen, aber vielleicht wissen es unsere Hörer nicht vollständig,
ja.
Gab es dann also diese ersten Jahre gab es diverse Informationen zu eben Werkstätten und Rastmöglichkeiten. Zum Beispiel, ganz witzig, gibt es dann eine gewisse Zeichenlegende. Und ein Zeichen bedeutete zum Beispiel, dass es eine Dunkelkammer gibt, wo man Fotos entwickeln lassen konnte. Finde ich ganz witzig. aber eben auch Kartenmaterial, wo man das jetzt genau in einem Ort findet.
Welchen Wissensvorsprung vermutest du bei mir?
Was die Sterne bedeuten.
Nee, das, also ich weiß, dass es gibt 1, 2, 3.
1, 2, 3, genau.
Also
irgendwann fing man an, Raststätten und Essensgelegenheiten, Rastmöglichkeiten zu bewerten. Und eigentlich ist es ganz simpel. Ein Stern, wenn ein
das ist schon herausragend, das muss man sagen. Also ein Stern heißt, es ist nicht wie ein Stern im Hotel, sondern ein Stern heißt.
Heute ja. Heute
sehr, sehr gut.
Sagt man, das ist schon, also da ist,
es gibt
eine Auszeichnung.
Ja.
Ne? Zwei Sterne ist, ich weiß gar nicht, wie das, da gibt es, glaube ich, auch eine Definition und das Drei ist halt einfach. King of Kotler, Top of the Pops, besser geht's nicht.
Ja.
Also heute heißt ein Stern eine Küche voller Finesse, zwei Sterne eine Spitzenküche und drei Sterne eine einzigartige Küche. So, das ist aber erst im späteren, also das war schon immer so die Definition, aber weil es ja ein Reiseführer für Automobilreisende war, die sich die Straßen erschlossen haben und reisen konnten, wann sie wollten, wohin sie wollten, größere Flexibilität, gibt es dann noch eine weitere Unterteilung. Und zwar ein Stern bedeutet, ist einen Stoppwert.
Okay.
Zwei Sterne bedeutet, ist einen Umwegwert.
Oh.
Und drei Sterne bedeutet, ist eine Reisewert. Das ist die Logik der drei Sterne.
Ach ja, schön.
Das finde ich auch ganz niedlich. Aber so ist es,
ich auch.
So ist es strukturiert, relativ weit von Anfang an. Erst 23, glaube ich, wurde das dann auch kostenpflichtig. Vorher wurde das jedem, der ein Michelin-Produkt sozusagen nutzte, frei Haus gegeben, weil man eben wollte, dass es dann auch, also das Ersatz bereit gehalten wird.
Ja.
Auf den ersten, das waren so rote Hefte. Mittlerweile sind die, glaube ich, nicht mehr rot. Glaube ich, so hauptsächlich digital.
Das mit so blau-weiß, oder nicht?
Das Michelin. Also die Firma, dieses Reifenmännchen und so, das ist blau-weiß. Aber das Heft war lange rot. Also es war, das war die Mao-Bibel der Automobilisten.
Ja, so ungefähr.
Und lange Zeit war ein Querschnitt eines Reifens drauf. Es sah so ein bisschen hufeisenmäßig mit unten einem Ventil dran und man dachte so, was ist das denn? Mhm. Aber man wusste früher ja sowieso viel mehr über die Kraftfahrzeuge. Ich habe ja einen 31 Jahre alten Mercedes und ich habe mir dazu ein Buch gekauft. Das heißt, ich glaube, ein bisschen zweideutig. Ich mache es selbst.
Ich kenne die Dinger.
Ja, dann gibt's halt eben auch für das Modell und ich schlage das auf und denke mir, wie kriege ich denn jetzt meinen Antennenmotor im Heck ausgebaut? Und dann gibt es wirklich sehr schlechte Bilder und eben auch sehr viel vorausgesetztes Wissen.
Ja.
Also dann drehen sie die Schelle, die so und so Schelle hinten von der Lamelle so und so ab, um dann das da rauszuziehen, um dann das mit dem Öl zu reinigen. Und denke ich so, Schelle? Was meint ihr denn jetzt mit Schelle? Man wusste einfach viel, viel mehr. Man musste aber auch viel mehr wissen. Wenn man mit dem Käfer über die Alpen fuhr, dann war halt nicht so viel mit ADAC.
Ja, wobei die Reparaturwerkstätten das mit Sicherheit auch ganz gut konnten, weil die hatten ja alle einen Käfer.
Ja, aber du konntest auch noch Ventile einstellen, du konntest noch irgendwelche... Okay.
Du liegst viel unter deinem Auto?
Nee, zum Glück nicht. Zum Glück ist der gut. Hm. Also der ist gut. Aber ich glaube, es war in Belgrad, bin ich beim, du erinnerst dich vielleicht, beim serbischen Derby, beim Belgrader Derby,
natürlich.
Konnte ich ja, ich sag mal, 2 Meter vom Eingang parken. Hm. Und es ist halt ein Kombi und die Antenne fährt, wenn du die Zündung anmachst, fährt hinten eine Antenne aus.
Ja. Oh ja, ich erinnere mich an dieses Feature, toll.
Und die macht auch so ein Geräusch und so. Mhm. Und ich bin wohl ein wenig nah an die Böschung gefahren, sodass sie danach ein bisschen geknickt war. Und dann fährt sie, wenn du die Zündung ausmachst, nicht wieder rein. Das heißt, der hing immer so dann so halb raus, wenn ich die Zündung angemacht habe. Und irgendwann habe ich dann da dann rumgeprokelt, was dann dazu führte, dass wenn ich die Zündung anmache, dieser Metallstab rausfährt, aber sozusagen gestaucht, dann umfällt. Und dann mit dem weiteren Kabel bis auf den Boden runterrutscht und dann auf der Straße schleift. Mm. Das sieht nicht aus. Heißt aber auch, drinnen konnte man nicht, ich habe ein Bluetooth-Radio eingebaut, konnte man keine Musik mehr hören.
Ja.
Weil das sieht ja nicht aus und ist alles doof. Also musste ich irgendwie rausfinden, wie ich das abelektrifiziere.
Ja.
Und irgendwann habe ich es dann geschafft. Mit roher Gewalt.
Ja, also das muss ich mal ganz grundsätzlich sagen, ich finde das nicht in Ordnung.
Ich auch nicht.
Mit dem Bluetooth-Radio.
Ja, es ist aber eins mit alter Optik. Also man sieht
es
nicht.
Ja, und das ist noch viel schlimmer.
Oder bitte?
Ja, weil das ist so ein kleiner, ich weiß gar nicht, kleiner Spleen von mir. Es gibt so ein, in einer familiären Ferienbehausung gibt es so ein, es ist kein Volksempfänger, aber was dann kommt. Also da sind nicht die Frequenzen eingestellt, sondern noch die Sender.
Ich weiß nicht, ob du, ne? Ein Transistorradio.
Ja, ja, klar, aber also wirklich uralt und du hast ein großes, etwas milchiges, gläsernes Display, würde ich es nicht nennen, aber so eine Scheibe und da drehst du mit links und rechts drehst du halt die Frequenz.
So ein Faden, der dann hin und her fährt, ne?
Genau, über diese Sender. Mhm. So. Und dann ist man irgendwann erstaunlicherweise bei, keine Ahnung, OK-Radio oder sonst irgendwas. Und ich finde, dass das nicht geht. Also aus diesem Apparat muss Marlene Dietrich singen.
Ja, nee, muss nicht. Muss.
Aber also technisch nicht, aber ich finde das.
Ja, aber wenn ich Cascada hören will, das gibt's nicht mehr auf Kassette.
Dann besorg dir einen Walkman.
Genau, so ein Anti-Shock-CD-Player, der dann da unten drin liegt.
Ja, zum Teil auch Dual. mit so einem auf dem Walkman so ein Equalizer drauf.
Aber ich glaube, diese Hefte heißen jetzt mache ich es mir selber oder so. Ich mach's mir selber, ich glaube so.
Ja.
Naja, gut.
Ja, die Angelsendung vom NDR heißt übrigens.
Nee?
Rute raus und los. Kein Witz.
Ja. Aber wenn es so ist, ja. So. Also, ich habe ja hier diese Michelin-Dinger. Das ist schon ein Ding, ne? Also, wenn du den hast, dann geht's ja erstmal doch. Also zu bekommen ist schwer, zu behalten ist noch schwerer.
Wenn du ihn behalten willst. Ich weiß von nicht relativ vielen, aber ich weiß von prominenten Sterneköchen, die das mit großer Absicht abgegeben haben. Also Poletto zum Beispiel, weil das rechnet sich in 100 Jahren nicht.
Genau, das merkt man ja im Preisgefüge. Ich habe nämlich hier mal 3 Speisekarten von 1, 2 und 3 Sternen mitgebracht. Man sieht's im Preis, man sieht's aber dann, also alles andere drumherum wird ja auch teurer. Also du musst ja irgendwie, die Erwartungshaltung geht ja von jetzt auf gleich hoch. Ihr habt so ein paar Restaurants besucht online, die jetzt zum ersten Mal einen Stern bekommen haben. Mhm. Und das ist jetzt 2, 3, 4 Wochen her.
Ja.
Da kann man noch zu normalen Preisen essen. Die haben das, glaube ich, sich vom Schock noch nicht erholt. Das wird sich möglicherweise in den Reservierungszahlen irgendwie niederspiegeln, dass die Leute dann mal hingehen. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man, wenn man jetzt im, ich glaube im Kevin Fehling The Table in Hamburg, das ist ein ganz kleines Lokal in der Hafen City mit 12 Plätzen, glaube ich, an so einer langen Tafel. Da ist, glaube ich, noch die Reservierungszeit lang, weil er eben wenig Plätze hat. Aber es gibt auch Sterne-Lokale mit 40, 60 Plätzen. Da beklagt sich die Branche schon ein bisschen, dass die Sterne-Restaurants immer mehr werden, aber nicht unbedingt das zahlungsfreudige Publikum nach Corona gerade.
Das glaube ich. Sag mal, was ist so ein Tellergericht? Oder,
also
oder haben die nur Menüs?
Ein Sterne-Restaurant habe ich eins, das Genussatelier rausgesucht. Ich kriege dafür kein Geld. Ich werde da auch nicht essen gehen, weil das ist in Dresden.
Wo denn?
Da wusste ich, dass du mich das fragst. Irgendwo ist das.
Das wird schon da sein.
So, wenn du
denn ich war am Wochenende gerade in Dresden. Hättest du mir das doch vorher gesagt.
Ja. Ja, ich kann gleich nochmal gucken, wo das genau ist. Also wenn du da einen Fisch haben willst, ein Wolfsbarsch mit Zucchini, gelber Beete, dann bist du bei 39 Euro. Das ist für ein Sterne-Lokal, würde ich sagen, kann man das mal machen. Das ist jetzt aber auch, weiß ich nicht, ob das Dresden, also das ist...
Dresden ist teuer.
Mit denn?
Das ist keine, das dieses Image von Osten billig und so weiter.
Nein, das habe ich nie behauptet. Ich habe nur, ich meine nur, dass vielleicht die Umgebung es nicht so hergibt. Wenn du in Hamburg oder in München hast du, glaube ich, oder in Berlin 14 Sterne-Lokale, dann...
Ja, ich bin mir schon sicher, du findest ein sehr zahlungskräftiges... Ich finde den Preis ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gering.
Ja.
Nicht, weil ich sag, komm, immer raus damit, sondern wenn du ganz normal irgendwo sag ich mal gehobene Systemgastronomie Fleisch...
30 locker.
So, und dann ist das eben nicht viel. Und ich sag noch mal was anderes... Man sagt so über einen ganz dicken Daumen, du brauchst Wareneinsatz mal 3. Ja, oder mehr, ne? Aber ich sag mal so, das ist das Minimum.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel das ist.
Ist ja egal. Du hast einen Wareneinsatz von 12, 13 Euro.
Was natürlich, und das ist meine Bäuerlichkeit, die dazukommt, was ich natürlich jetzt nicht mit aufgezählt habe, sind die 5 Gramm Imperial Gold Kaviar vom Stör, die für 13,50 dazu kommen. Ja. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Es gibt aber auch Rochenflügel.
Ja.
Was ich jetzt noch nie, weder auf einer Karte aber noch auf dem Teller gesehen habe.
Das ist schon praktisch, weil der Rochen relativ viel Flügel hat.
Ja.
Also besser als Rochenleber.
Quasi der B2 des Meeres. Ja. Ja. Auch für 39,50. Also das ist schon, das ist okay. Und so ein Schwarzfederhuhn für 38,50. Kalb für 40 Euro. Ich finde auch, war überrascht. Ich habe jetzt aber auch nicht groß recherchiert, was andere Ein-Sterne-Lokale
nehmen.
Dieses in Dresden hat das. So, dann haben wir das Ikigai. Auf Schloss Elmau.
Ja.
Ikigai ist, ja, shit, ich hab's vergessen, was es heißt.
Das ist doch Schloss Elmau, da tagt man sehr gerne als Bundesregierung.
Da so, ne? Tagt man gerne, wenn man Barack Obama und so, Co. Ne? da hat.
Ja.
Ja. Ikigai, wie schön, ich habe irgendwie japanischen Fimmel, keine Ahnung, ist Ikigai wahrscheinlich, bedeutet Lebenssinn, ist frei übersetzt das, wofür es sich zu leben lohnt.
Mm.
Oder die Freude und das Lebensziel. Gibt es einen schöneren Restaurantnamen als Ikigai?
Nee, aber ich würde es mir gerne tätowieren und dann kommt irgendein Japaner und lacht sich tot, weil es...
Also du kannst das hier von der Wikipedia nehmen. Ich mache dir das auch.
Tempting, but no.
So, da kannst du ein Menü kriegen und da geht's jetzt dann in die Zwei-Sterne-Küche.
Ja.
Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gänge über ungestopfte Biogänseleber, über Ora-King-Lachs, bretonischer Steinbutt, Koji-Milchkalb, don't know. Irgendwas mit Wagyu kannst du noch aufpimpen, aber dann bist du bei 269 Euro fürs Menü.
Das ist natürlich, das ist ernsthaftes Geld einerseits.
Ja, fürs Erlebnis.
Andererseits, genau. Wenn du eine Familie hast und das sind nicht nur, wenn ich mir die Schlange so angucke, das ist jetzt ein schlimmes Vorurteil, das ich hier gerade auslebe, das scheint mir nicht nur die obere Einkommensgrenze in Deutschland zu sein, die in der Schlange bei einem durchschnittlichen Vergnügungspark steht.
Ja, ja.
Da bist du aber mal easy bei der Summe.
Ist voll.
So, und insofern,
hast du nichts gegessen.
Nee. So, und deswegen finde ich das Tatsache. Also wenn du sagst für Nahrungsaufnahme, ja, dann ist es teuer. Aber wenn du sagst, ich gönne mir das mal so,
ja,
weil das.
Es ist auch durchaus ein Plädoyer, was ich hier noch anschließen möchte, ist, dass man sowas häufiger mal macht. Man muss nicht Sterne essen, aber man kann, also das ist schon irgendwie was, was man sich im besten Sinne gönnen kann, weil es ist mit Erinnerung auch verbunden. Also gerade Geruch, also die Nase vergisst ja am wenigsten, also das ist ja der stärkste Sinn sozusagen, der präsent bleibt. Geschmack ist auch dabei, also gucken und fühlen ist relativ flüchtig, hören auch. Aber schmecken und riechen ist es eben nicht, und ich... Manchmal steht man, denkt man da, also ich gehe jetzt nicht oft irgendwo essen, also mittags ja, aber abends. Aber wenn, dann, weiß ich nicht, will ich nicht irgendwie einen Convenience-Burger für 9,99 irgendwie auf dem Teller. Weiß ich nicht, das ist dann irgendwie auch nur, das ist dann nur Nahrungsaufnahme. Wenn man schon unterwegs gezielt essen geht, sage ich es mal so, wenn es wirklich nur auf irgendeiner Reise ist, wenn ich muss jetzt was essen, dann kann man auch Fish and Chips im Pub für...
Oh, ich erinnere mich an wahre Mettbrötchen-Orgien an der Tanke.
Ja, alles gut. Das meine ich aber nicht. Aber wenn man sagt, wir gehen jetzt mal wohin, wir gehen jetzt mal essen, dann kann man auch ernsthaft essen gehen, und dann kostet halt ein Gericht 35, 40 Euro und Getränke kommen ja da auch noch dazu. Das kann man natürlich auch im Herlin machen in den Vierjahreszeiten.
Ja.
In M4-Jahreszeiten in Hamburg. Christoph Rüffer ist da der Chefkoch. Ach so, das muss ich noch dazu sagen. Der Koch bekommt die Auszeichnung nicht. Es ist die Küche.
Ja.
Das heißt, wenn der Koch geht, bleiben die Sterne, beziehungsweise müssen sie
genau, im nächsten Jahr wird es dann eng. Da brauchst du dann schon jemanden, der das Niveau hält.
Genau, wobei da hier im Schwarzwald gibt es in Bayersbronn oder so heißt es, glaube ich, die Taube Tonbach.
Ja.
Die ja mal abgebrannt ist. Und ich glaube, Wohlfahrt hieß der Koch. Mhm. Der ist irgendwie auch in Rente gegangen und so. Und die hat es aber trotzdem geschafft, das irgendwie wieder zu bekommen, wieder zu erkochen. Und das, glaube ich, kann man jetzt unter den ganzen Gesichtspunkten nicht hoch genug loben oder erwähnen, aber dass wir uns hier über ein menschenunwürdiges System in einer solchen Küche unterhalten,
das ist klar.
Auch klar.
Ne? Ja, selbstverständlich.
Also das ist jetzt nicht so groß mit betriebsratskonformem Verhalten.
Nein, genau. Wie du ja weißt, bin ich auch beruflich von Zeit zu Zeit in dem Kontext Werkstätten für Menschen mit Behinderung unterwegs. Und da sind von den Anleitern sind sehr viele Köche, die dann eben auf Anleiter in einer WFBM umsatteln. Und der Grund ist, neben Familien oder nicht kompatiblen Arbeitszeiten für Familienväter, eben der Ton und die Stimmung in einer solchen Küche.
Andererseits ist es offenbar erforderlich, dass du da absolute Pedanten hast, die dann auf diese Produktqualität offenbar und auf die Anrichtweise und die Zubereitung so hart Wert legen, dass es da auch wirklich, glaube ich, wenig. Also ich glaube im Aus. Also
aber man kann Pedanterie auch flüstern. Man muss das nicht im Befehlszonen schreiben.
Aber auch laut so eine Mikrowelle, wenn die piept nebenbei oder so eine Fritteuse. Also im Herlin ist das Menü länger. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Gänge. Das ist sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Man kann, glaube ich, auch mehr machen. Also 12 Gänge, da sind so Sachen bei wie Parmesan-Krustade, don't know, keine Ahnung, irgendwas mit Rinder-Tatar und Miso-Aubergine, klingt gut, würde ich nehmen. Knusprige Kartoffelschnecke, Sauerteigbrot und japanisches Milchbrot.
Lecker.
Ja. Kerrygold, daumendick.
So.
Gezupfter Taschenkrebs, mag ich schon gerne. Petersfisch, Wachtel, Ananas, Safransorbet und eine Walderdbeere dran für 350 Euro. Wasser und Kaffee sind dabei, Weinbegleitung so ab 200 Euro, alkoholfreie Getränkebegleitung ab 150 Euro. Ich habe noch also irgendwann würde ich das gerne mal machen. Vielleicht nicht im Herlin, ich glaube, das ist noch recht elitär unterwegs. Ich glaube, da ist schon noch mit Anzug, Chips und Kragen, und ich glaube, das ist etwas, wie ich jetzt sagen würde, gediegen. Würde wahrscheinlich eher Richtung Skandinavien gucken, irgendwie Kopenhagen oder Amsterdam, irgendwie so in die Ecke. Da gibt es, glaube ich, auch schöne, lockerere Läden.
Ja, ich meine, das in Kopenhagen war über...
Das Noma.
Ja, 5, 6 Jahre oder so das Beste, am höchsten gerankte. Exakt.
Genau. Macht irgendwie, glaube ich, für mich mehr Sinn, das so zu tun. Aber ich glaube auch, dieses The Table ist, glaube ich, etwas lockerer. Also nicht dieses hanseatische Gesetz, das ist irgendwie ganz gräsig.
Aber ich finde Weinbegleitung, ich könnte mir das als Berufsziel vorstellen.
So Weinbegleitung.
Und wer ist der?
Der ist meine Weinbegleitung. ja. So, was ich aber dann noch sagen muss, ist, dass nur das Essen bewertet wird. Also die, es gibt ja, die sitzen irgendwie in Karlsruhe, das heißt immer, wenn dann ein Kennzeichen KA vorfährt und das ist ja unangekündigt, ja, werden gerne mal Küchen nervös.
Ich kenne dazu eine großartige Dokumentation mit Louis Defonnet.
Ja.
Brust oder Keule.
Ja, wo er das so mit so einer Pipette rauszieht. Ne?
Großartig.
Ja, ja.
Genau. Einer meiner Lieblingsfilme.
Ja.
Herr Duchemin, da ist der Michelin, der heißt Duchemin und sein Gegenspieler heißt Tricatel.
Ja. Was ich sagen wollte, achso, es wird nur das Essen bewertet, das heißt Service, Einrichtungen, sonstigen Tüdelüt nicht. Jetzt kann mir keiner behaupten,
wollte
dass
das
ernsthaft
sagen, das ist
funktioniert. Aber es wird offiziell nur das Essen bewertet. Paul Bocuse,
ja,
hat diese Auszeichnung der 3 Sterne, ich finde es jetzt nicht, ich glaube von, also zumindest die Küche oder das Restaurant von ihm, hat es von 1969 bis 2002 oder so gehalten. Also haben die 3 Sterne gehalten.
Ich weiß gar nicht, wann Bocuse gestorben ist, aber der...
Ja, da könntest du mal auf den Knopf drücken, indem ich das eben suche, weil das habe ich rausgesucht, aber ich habe es mir falsch gemerkt. Offenbar Paul Bocuse ist verstorben 2018.
Ah, okay.
Ist sehr alt geworden.
So spät.
Ja, 26 geboren, 18 gestorben.
Okay.
Und von 1965 bis 2019, ohne Unterbrechung, 3 Sterne. Hat ihm jetzt offenbar gesundheitlich nicht so geschadet, weil er so uralt geworden ist, aber ja, ich glaube, das geht ganz schön aufs Nervenkostüm.
Ja.
Und es gibt.
Aber irgendwann bist du der Oberaufseher und guckst ja nochmal einmal drauf und du hast so viele.
Ja, aber es gab auch schon Köche, die oder Küchen, die dann Sterne verloren haben.
Ja.
Das war so von 3 auf 2. Ich glaube, Guy Savoy in Frankreich, das war ein Riesending. Das war, glaube ich, der Mentor von Gordon Ramsay, dieser britische.
Dieser Schreihals.
Der Schreihals, man wird jetzt despektierlich sagen, TV-Koch, aber der hat irgendwie 4 Sterne-Restaurants.
Ah, okay.
Ein 3-Sterne-Restaurant in London, irgendwie in den USA. Ich glaube, der hat 14 Restaurants oder so. Also nichts können ist keine Option. Ne?
Ja, ja. Dann ich war mal bei Jamie Oliver in London essen und anschließend sind wir nochmal gut essen gegangen.
Ja, Jamie Oliver ist, glaube ich.
Das war.
Nicht so. Das ist wie Tim Melzer.
Ja. Yeah. So. Genau.
Liebe Grüße. Was ich noch sagen
da
wollte
ist aber
zum
Weinbegleitung,
Thema.
Der Stichwort.
Ja, zum Thema Service. Ich finde es ja auch immer toll, wenn das Essen so mittel ist, aber man würde exzellent durch den Abend begleitet.
Mm.
Das finde ich so viel besser. Macht das Essen normal gut, aber guter Service.
Ja.
Aufmerksam, weil man nicht gucken muss, kriege ich jetzt noch ein Wasser oder ein Bierchen oder muss ich jetzt drum betteln, dass ich noch was bekomme. Leider nicht mehr so viel zu kriegen. Nicht mehr so gut zu finden. Andere Namen sind noch Eckhard Witzigmann.
Ja.
Unter anderem seine Restaurants Tantris und Aubergine.
Oh ja, das Aubergine.
Das Aubergine, genau.
München, ne? Glaube ich.
München, beides, glaube ich, München. Aber es gibt noch einen Kontrahenten zu Michelin. Es gibt mehrere. Es gibt
der
den
Feinschmecker.
Feinschmecker, genau. Aber es gibt noch was.
Glaube ich, Kochmützen. Statt Sterne.
Nee. Ja, kann sein, das weiß ich nicht. Aber es gibt noch eine französische Idee vom Restaurantführer, der Gomiot.
Richtig, ja.
Von gegründet Henri Gault und Christian Milot.
Ah, okay.
Der allerdings erst seit 1969 unterwegs ist und der vergibt Hauben. Der vergibt keine Sterne, wobei Stern ist auch.
Was ist denn eine Haube?
Eine Kochmütze.
Ach so.
Also eine Kochmütze, Schrägstrich Haube. Sie sagen Hauben, wenn man das sieht, ist es eine Kochmütze. Die okay. Klassische, wie man in jeder Küche diese turmhohen Dinger, wie man so eine Marschfrisur.
Das verbinde ich tatsächlich mit Paul Bocuse. Da gibt es ja auch eine lustige Umsetzung in der Muppet Show.
Mhm. Stimmt.
Und der hat halt so eine riesen Kochmütze auf.
Ja, und bei den Sternen, das sind jetzt, also man stellt sich einen Stern ja irgendwie vor, beim Michelin sind es Macarons. Das sind mehr so Blüten. Das sind mehr so. Das sind so. Naja, egal. Der Gomiot hat ein anderes System. Er urteilt nach dem französischen Schulsystem, was wie geht. Weißt du es zufällig?
Na klar. 15, 30, 40, Einstandspiel.
Ja, richtig. Von 0 bis 20.
Ach, echt?
Offenbar
Ja, okay.
Und alles ab 11 Punkten wird also tatsächlich vergeben. Das bedeutet durchschnittliche Küche. Bis hin zu 19,5, das ist die Höchstnote für die weltbesten Restaurants. 20 wird nicht vergeben, das ist ähnlich so wie im Jurastudium. 18 Punkte vergibt man nicht, dann wäre man besser als der Professor.
Ja, es gibt auch, glaube ich, beim Eiskunstlauf eine 10-0 oder ja, sowas wird nicht gegeben.
Gibt es einfach nicht, genau, macht man nicht. Genau. Dieses Bewertungssystem von durchschnittliche Küche bis Höchstnote für die weltbesten Restaurants neigt natürlich auch dazu, durchaus Verrisspotenzial zu haben.
Ja.
Was man dem durchaus auch vorwirft. Naja, wie dem auch sei. Was ich noch zum Gourmillot sagen wollte und auch zum Michelin, dass man denkt, das ist so eine weltweit anerkannte, gleich organisierte, objektive Behörde. Also natürlich nicht so.
Ja.
Es gibt ganz viele Länder, in denen diese Führer nicht erscheinen. Ich glaube auch in den USA nicht flächendeckend, sondern nur in ausgewählten Städten. Also man kann jetzt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ich nehme mal irgendwas, wenn man nach Charlotte fährt, kann sein, dass es da kein Sterne-Restaurant gibt, weil da auch kein Tester hingeht.
Ah, okay.
Ja, ja, so. Wobei in Deutschland das halt eben hauptsächlich auch Dorfrestaurants sind, also die im Dorf, in einem Dorf sind, in irgendwelchen Hotels oder eben wirklich in kleinsten Ortschaften, wo du nicht weißt, wo genau das ist. Es gibt da eine
Schule. Na gut, wir beide kennen.
Eins kennen wir, ja.
Einen Laden, genau. Der das genau so gemacht hat.
Genau. Also kommen die Leute deswegen 3 Sterne, 2 Sterne Reise wert. Ne?
Genau. Und das war ja zum Beispiel, da kamen die Leute aus dem Rheinland, vornehmlich aus Düsseldorf und ähnliches, genau. Und fuhren, naja, wie weit war das? Stunde, aber sicher.
Locker. Kommt das Auto an, aber
ja,
ja, genau. Was ich nur noch zum Gourmillot sagen will, 2002 stand ein Verlagswechsel an, den gab es eine Zeit lang auch nicht. Wie auch immer, dann wurde die Lizenz weitergegeben an den nächsten. Aber Gourmillot entzog dem deutschen Ableger Henry's Edition, Henri's Edition, die Lizenz. Mhm. Denn die deutsche Ausgabe nutze ein Bewertungssystem sowie Geschäftspraktiken, die in keiner Weise die Standards, die Ethik und die Werte widerspiegeln, für die Marke seit ihrer Gründung stehe. Ich habe so das Gefühl, da ist hinter den Kulissen so ein bisschen menschlich was
ist passiert.
Ja. Ja, da war wohl irgendwas im Argen.
Mhm.
Da, also es gab ja sowieso bei diesen ganzen Sterne- und Haubenvergaben auch mal so Fehler, ne? Da wurden Restaurants bewertet, die schon geschlossen waren oder die noch gar nicht eröffnet hatten.
Okay.
Ja, natürlich ein bisschen blöd ist. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das völlig korruptionsfrei laufen wird.
Könnte Nachfragen geben,
ja. Weil es hängt ja irgendwie was dran. Ich weiß es nicht. Noch, das ist, also den Gourmillot erscheint ab dem nächsten Jahr, glaube ich, in Deutschland nicht mehr.
Mhm.
Gibt es nicht mehr. Wird auch nicht mehr bewertet. Gibt es nicht mehr. Man ist sich da.
Vielleicht ich glaube, ist der auch Markt auch einfach nicht groß genug, denn sonst würden sie sich jemand anders suchen.
Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit diesem Internet ein bisschen überholt.
Hast du die E-Mail-Adresse?
Vom Verlag?
Ja.
Ja.
Wir können ja mal, vielleicht suchen die noch jemanden.
Es ist immer die Frage, wer bezahlt das Essen?
Ja.
Und wie sich das Finanzamt das eigentlich mit Bewirtungsbelegen und 60% absetzbar. Im Zweiten Weltkrieg erschien der Guide Michelin nicht.
Mhm.
Aber vor dem D-Day wurden in Washington oder glaube ich, auf jeden Fall in den USA Nachdrucke der letzten Ausgabe gefertigt, um es den Soldaten mit in die Hand zu geben, die beim D-Day rüberfuhren, weil man ging davon aus, dass die Deutschen Ortsschilder und sonstige Orientierungspunkte demolierten oder abbauten.
Oh, sehr clever.
Und damit hatten sie eben, weil kleine Karten drin waren, wo die Restaurants sind, eine Orientierung, ein Kartenmaterial, was verifizierbar.
Ja, und die Leute haben es höchstwahrscheinlich auch gerne bei sich geführt, also weil es auch noch
also
Nutzwert hat.
Der Guide Michelin ging am D-Day mit Soldaten über den Ärmelkanal.
Schön, das ist eine schöne Geschichte.
Ja. Ja, das war mein kleiner Ausritt, weil eben kürzlich wieder neue Sterne vergeben wurden. Und wie gesagt, das Herlin und das Toru in München sind neu in der 3-Sterne-Kategorie. Es gab noch nie so viele Sterne-Restaurants in Deutschland wie in diesem Jahr. Ist ein bisschen angelegt im System, ne? Also. Je repräsentativer deine Auszeichnung wird, desto mehr willst du natürlich auch irgendwie in die Familie einladen und desto.
Ach so.
Also ja, ja. Ist ja vielleicht dann auch irgendwann inflationär so ein Ding. Aber ich glaube, essen kann man trotzdem in guten, also in den Restaurants trotzdem. Es gibt auch, ich habe jetzt für den Aufenthalt in Skandinavien in ein paar Wochen mal geschaut, ob es da was Empfehlenswertes gibt. Es gibt halt auch Preis-Leistungs-Empfehlungen von Michelin oder eben Nachhaltigkeitsblumen gibt es jetzt auch. Es gibt so Nachhaltigkeitskleeblatt, also okay, besonders nachhaltige Küche. Also es ist nicht nur mehr dieses reine exzellente Ausführung und exklusive Produkte und so weiter, sondern es wird auch ein bisschen breiter, ein bisschen
Verstehe.
Offener. Schön.
Aber also, wenn es, selbst wenn es inflationär ist, Happy Happy bei Appi, ein Imbiss in Dresden, ist, glaube ich, nicht.
Ja, du hast mir mal ein Buch geschenkt, Marx und Niebuhr.
Ja, Niebuhr und Marx.
Mhm. Niebuhr und Marx, so rum. Mhm. Ich lese immer noch daran.
Es ist großartig.
Es ist sehr groß. Es geht um Kommunalpolitik.
Ja.
Und zwar die Essenz davon.
Ja.
Und es gibt dort auch einen Imbiss, der irgendwann vom ehemaligen Strafgefangenen Günni Erdmann wieder aufgemacht wird. Günni, man war, also SPD-CDU-Konflikt, ja, sozusagen in Kommunalpolitik, und der seit vielen Jahren herrschende Patriarch Niebuhr möchte natürlich irgendwie das.
Von der CDU?
Von der CDU, der muss auch diese Wurst, die Currywurst von Günni freigeben. Macht er dann auch, aber es ist jetzt noch offen, da bin ich gerade an dem Punkt, wer sich denn für den besseren Standort einsetzt und so weiter. Und das ist das große Politikum ist, dass der Imbiss Schnodder heißt. Ja. Und das möchte man nun gar nicht. Das ist ein tolles Buch.
Ja, ein Frühwerk von Norbert Klugmann, der sein bedeutendster, ein Vielschreiber. Vieles gut, manches nicht so. Aber sein bekanntestes Werk ist die Kirschkernspucker-Bande. Das ist auch ganz nett verfilmt worden.
Okay, ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht mehr zu kriegen.
Niebuhr und Marx ist, wie gesagt, im Frühwerk.
Ja, es ist aber toll.
Erwarb ist antiquarisch, das heißt, antiquarisch ist gut, ja, bei einem großen Versandhandel.
Ja, es ist sehr gut, ja. Ja.
Herzlichen Dank. Nur um in deine Welt noch kurz einzutauchen zu dem Thema, in dem von mir eben kurz schon angesprochenen Film Brust oder Keule, gibt es ein Kraftfahrzeug, das ich schon immer Weltklasse fand. Das kannst du dir ja mal in aller Ruhe angucken. Das ist der AMC Pacer. Das ist ein sensationelles Kraftfahrzeug.
Okay, das tue
ich. Optisch. Ob der was kann, weiß ich nicht.
AMC Pacer. Sieht so ein Aquarium, ne, hinten.
Genau.
Der ist sehr gut. Kann man den noch kaufen?
Ja, ist gar nicht so. Ich habe das irgendwann mal aus Jux bei einer Suchmaschine eingegeben. Ich glaube, amerikanische Kraftfahrzeuge aus den 70ern, das ist die Ersatzteillage.
Das heißt ja wirklich schwierig. Das rollende Aquarium.
Ja.
Ach so, das war jetzt quasi auf erstes Anschauen. Finde ich schön, wenn Autos so einen Namen bekommen. Genau wie Schneewittchen sagt, dieser Volvo.
Ja.
Und sowas.
Die Göttin.
Die Göttin, DS. Ja.
Steht bei mir nicht so wahnsinnig weit. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, im Losfahren oder im Parken, wenn dann seine hydraulische Federung.
Gar nicht ran, ne?
Ich find's so groß.
Ja, mir wird schon schlecht, also wenn ich den sehe, ja, nicht weil der so hässlich ist, sondern ich stelle mir halt vor, wie dieses Wüstenschiff, sozusagen wie so auf so einem Kamel, man da durchgeschaukelt, ja, wird. Wenn man bei Google den AMC Pacer eingibt, und dann kommt ja immer dann irgendwann weitere Fragen. Die erste Frage, die dann mir die Feedback-KI hier vorschlägt, ist: Was war mit dem AMC Pacer los?
Ja.
Ich guck mal, was los war. Der große Motor des Pacers konnte die Lenkung des Autos beschädigen. Ja, weiß ich nicht.
Ah, okay.
Okay. Ja, schön.
Aber ein schönes Kraftfahrzeug. Und ich finde ihn auch deswegen schön, weil er, auch wenn ein ganz anderes Konzept, doch ein bisschen an den alten Fiat Multipler erinnert.
Mit diesen aufgesetzten Augen, ja, verstehe ich. Sehr gut.
Schön.
Jetzt bin ich hier abgedriftet. Jetzt musst du dich alleine kurz unterhalten. Achso, du hier. Für 5.500 Euro.
Danke schön.
Ja.
Aber das ist wie viel in 2 Sterne essen?
Ja. 20. Ja, aber es gibt, also man muss nicht weit fahren in Deutschland, um zu Sterne-Restaurants zu kommen. Es ist wirklich alles ganz gut verteilt.
Ja.
Auch da wieder ein starker Schwerpunkt, ich sag mal, Richtung französische Grenze und Südländer. Aber irgendwann würde ich das gerne mal machen. Nur ich habe einfach dieses, und das hatten wir viele, also auch Golf hat ja das Thema, dass es irgendwie ein schlechtes Image hat für die Leute, die sich irgendwie die sich interessieren, aber nicht zur Clique gehören. Ist, glaube ich, auch so, Sterne-Restaurant muss da irgendwie noch ein bisschen Werbung für sich machen.
Ja,
um da irgendwie mehr einzuladen, um es irgendwie niederschwelliger zu machen.
Ich habe eine kleine Kategorie, die ich jetzt mal. Ich drück auf einen Knopf.
Guten Abend. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
Eine zweigeteilte Frage, und ich glaube, dass du sie vielleicht sogar beide kennen könntest.
Was ist der Nokia-Effekt?
Der Nokia-Effekt?
Ja.
Reden wir über die finnische Mobilfunkfirma?
Ja.
Mobil.
Und aus welcher, wo kommt die her?
Aus Nokia?
So ist das.
Oder Nokia?
Nee, es heißt, glaube ich, Nokia.
Oh, Nokia. Der Nokia-Effekt. Das ist der Effekt, dass ich also Nokia ist ja zumindest in den 6310er Modellen und so für Unkaputtbarkeit bekannt. Das hat möglicherweise damit gar nichts zu tun, sondern vielleicht eher eine
Hast du Nokia?
Nicht mehr, ich hatte, ja.
Okay.
Auf jeden Fall. Hatte ich. Haben die wieder Handys?
Weißt du, woran das liegt?
Nee.
Am Nokia-Effekt.
Ach so, weil andere das auch hatten, habe ich das auch?
Nee.
Weil Snake drauf war. Ich hätte das jetzt mit der Stadt irgendwie in Verbindung gebracht, dass da irgendwie eine Industrie entsteht und dann irgendwie...
Nee, es geht um die Firma.
Don't know.
2007.
iPhone.
Hat ein Computerhersteller gesagt, man kann das auch mit großem Display machen. Und was hat Nokia gesagt?
Wir nicht.
Firlefanz, wir haben 70% Marktanteil, was soll sonst passieren?
Ach so, okay. Klassisch verrannt. Oder
ja, Arroganz,
ja.
Sonst irgendwie. Also der Nokia-Effekt beschreibt eben das Ignorieren von neuen Techniken und neuen Entwicklungen.
Ah, echt? Ja. Das musst du dir aber auch mal verdienen, ne?
Und das Verschlafen von Trends, was dann anschließend zur Pleite des Unternehmens führt oder zur Bedeutungslosigkeit.
In der Tat. Krass. Ja,
das ist der Nokia-Effekt.
So wie vor Streisand hat das Nokia auch hingekriegt, sich dafür einen Effekt zu
sehen. Ja, und ich wurde drauf gestoßen, weil jemand vor in Bezug auf Elektromobilität auf den Nokia-Effekt bei der deutschen Automobilindustrie warnte.
Ja.
Das Festhalten an alten Geschichten und sagen, ach komm, unsere Benziner, die Leute lieben es. Und dann stellst du fest, ja.
Ja. Aber gerade ist doch wieder die Abkehr davon, ne? Also ganz viele, Mercedes wollte doch nur noch Elektroautos bauen, hat jetzt festgestellt, die wollen die Leute gar nicht haben.
Ja, aber es geht ja nur darum, dass du einfach einen Trend verpennst.
Ja, einen Trend verpennst, ja. Nokia hat einen.
Ja.
Nee, BlackBerry war das mit dem großen Display, oder war das das iPhone?
Also ja, dann klar, war das
iPhone 2007, klar, ja.
Ja, ja.
Aber vorher wahrscheinlich
BlackBerry schon. Galt lange Zeit und deswegen hatte man das immer noch, das war so ein bisschen, ja, elitärer Quatsch. Es galt als wahnsinnig sicher, weil die nicht auf den gängigen Betriebssystemen unterwegs waren. Deswegen galt es als abhörsicher.
Der Nokia-Effekt, okay.
Der etwas ganz anderes ist als der Lopez-Effekt.
Lopez?
Mhm.
Ist das der Opel? Der Lopez-Opel?
Mhm.
Der alles kaputt spart und dann ist alles in Dutt?
Ja.
Opel war doch mal eine der deutschen Premium-Marken. Und dann kam doch Lopez von BMW. Irgendwo kam der her. Ignacio Lopez.
Ignacio
Lopez. Mhm. Und hat dann doch irgendwie angefangen, die Kostenschraube zu ziehen.
Ja.
Und dann kam irgendwie sowas wie raus wie der Astra C oder so. Und der war dann nichts mehr. Der gammelte, glaube ich, schon beim Händler weg oder so.
So, also das ist alles sehr, sehr richtig. Er war bei Opel.
Er kam von VW.
Nee, und ging dann zu VW.
Der hat den Lupo, glaube ich. Das war so.
So, und da heißt es, sagt man so, wenn Volkswagen die Schadensersatzklage durchgezogen hätte wegen Geheimnisverrat, was der an Daten mitgenommen hat, würde es Opel nicht mehr geben.
Okay.
Nein, also es geht darum, sein Spanier, der dann in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre zu VW, zu Opel ging. Und ja, genau, es geht um Sparen, um kaputt Sparen. Mhm. Deswegen spricht man auch zum Beispiel bei Boeing gerade vom Lopez-Effekt, weil er nicht bei sich selber gespart hat, sondern weil er die Zulieferer gedrückt hat. Mhm. Aber, und das ist der Lopez-Effekt, dass die Vorgängermodelle wahnsinnig erfolgreich waren. Also bevor er am Start ging. Und der Ruf war sehr, sehr gut. Und dieser Erfolg gepaart mit seinen Sparplänen schlugen dann doppelt zu. Weil die Leute, also der Kadett und dann der erste Astra waren die erfolgreichsten Modelle, die Opel je hatte. Mhm. Und der Erfolg des alten hat logischerweise dazu geführt, dass die Leute den neuen kauften. Da hat er aber extremst gespart. Das heißt, es gab nicht nur ein schlechtes Modell, sondern das war auch noch wahnsinnig gut verkauft. Das heißt, die Zahl der Leute, die enttäuscht waren, war riesengroß. Mhm. Und das hat über ja, Jahrzehnte bis jetzt im Grunde den Opel-Ruf geschreddert.
Ja, ist nicht wohl gelitten.
Nee, und das ist also dieses der Erfolg und daraus die falschen Schlüsse ziehen, nämlich jetzt müssen wir billig machen, dann machen wir noch mehr Geld. Und die daraus resultierende Enttäuschung, das ist der Lopez-Effekt.
Ach so, okay. Cool. Ja, cool. Ja, Herr Lopez, genau, das muss ja, was sagtest du, Anfang der 2000er, ne?
Nee. Früher? Nee. 90er? Der ist zu Opel gegangen in 92.
Ich finde es ja faszinierend bei diesen großen, riesengroßen Autoherstellern, wie wichtig die Führungsspitze dann tatsächlich ist. Also ein Ferdinand Piëch bei Porsche, Audi und Volkswagen hat eine wahnsinnige Bedeutung gehabt. Ja. Also was die und Martin Winterkorn, der kam ja glaube ich aus der Qualitätssicherung, der hat ja die Autos immer auseinander gekloppt. Der hat ja sich einen Hammer genommen und einen Schraubenzieher und hat dann so einen Prototypen auseinandergenommen und gesagt, hier das besser. Und da sind ja auch solche Autos, also ich meine, VW ist jetzt ja kein schlechtes Auto, gab es eine Zeit lang wirklich so einen Qualitätswahn. Und bei Piëch mit dem Fünfzylinder, ja. Quattro-Antrieb, Airbags und so weiter, das kam ja alles weitestgehend dann von einer Person reingegeben, weil der aber auch ein sensationeller Ingenieur war.
Naja, aber die geben vor allen Dingen eine Linie vor.
Genau.
Der hat eine Idee und die wird...
Irre. Jetzt der Kell Ola, wie heißt denn der? Kelsenius, der Schwede, VW, bei Mercedes, der dann irgendwie sagt, ein neuer Mercedes unter 100.000 Euro machen wir nicht mehr. Mhm. Geben so, also können so hart, so
ja.
Königsgleich diese Richtung vorgeben. Finde ich absolut erstaunlich. Ja. Tja. Da sind die Konzerne, das ist sehr katholisch. Sehr hierarchisch ja. organisiert.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Übrigens, Herr, wer war das denn? Porsche war ja mal quasi weg vom Fenster.
Ja.
Und was? Wer war das denn, der den Boxster erfunden hat? Er hat gesagt, wir müssen einen kleineren Sportwagen machen, den man sich auch eher leisten kann. Und der hat ihn ja den Arsch gerettet.
Der sogenannte Hausfrauen Porsche.
Ja, genau.
Der 924er.
Nee, der Boxster. Der 9, okay, 9,
ich kenne kenn den 924er, der sah aus wie der 944.
Genau, aber das war noch früher.
Ah, okay.
Das ist Vierzylinder, 924 wegen 4, 928 hat dann Achtzylinder.
Ach so, echt?
Mhm.
Guck mal. Aber ich bin noch nicht mal am Schwimmen, ich bin hier maximal am Paddeln.
Und der Boxster?
Dein Home-Turf.
Der Boxster hat, glaube ich, ist ein 718 oder so.
Was, du sagst jetzt, du denkst dir gerade irgendeine Zahl aus.
Ja, ist richtig. Ich habe hier so, gib mir zufällig drei Namen. Nee, und das hat den wirklich, das ist dann auch, das müsste dann so in den 90ern gewesen sein. Wo sie aus den 964, 993, der 993 ist im Jahr 1993 rausgekommen. Also es gibt ja da irgendwie so eine wilde Zuschreibung, was die Nummerierung angeht. Es gab's.
Ja, aber das ist, ja.
Also beim 911er Modell, ne?
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP.
XP, ja. NT gab's glaube ich auch noch. NT. Ja, ich glaube, der Boxster hat den wirklich den Mons gerettet, weil sie dann irgendwie Produktionskapazitäten auch wieder hatten und der, gibt's ja bis heute. Heute ist der, glaube ich, Cayman.
Und Elon Musk hat seine, habe ich irgendwo mal gelesen, seine Kraftfahrzeuge so benannt, dass
er jetzt sexy sagen kann.
Dass er sexy rauskommt. Und wenn jemand das weiß und dann sich aufs Auto klebt, dass er das Auto gekauft hat, bevor er bekloppt wurde, würde ich sagen, nein.
Ja, und vor allen Dingen, wann kam denn das erste Modell S raus? Das ist schon ewig lange her. Das heißt,
okay.
Ich glaube, erst kam Roadster raus. Das war schon ewig, das muss schon 20 Jahre her sein. Das heißt, der muss mit Anlauf von 20 Jahren, wo er jetzt das Model Y rausgebracht hat, gesagt haben, und als E mache ich nicht E, sondern eine 3. Er ist bescheuert.
Ja. Aber für seine Sprunghaftigkeit doch eine erstaunlich lange Planungsphase.
Ja, ich glaube, das eine ist strategische Veranlagung und das andere ist, wie es gerade kickt.
Hm. Ja, ich glaube auch.
Ja. Ja, das war mein Einwurf zum Thema, geht lecker essen, Leute.
Ja, sehr gut.
Geht nicht überall essen, geht einfach lecker essen.
Sehr gut, danke. So, ich war unterwegs.
Ja.
Ich war in Ostpreußen.
Ist das Ostpreußen?
Bitte?
Ist das Ostpreußen?
Was denn?
Da, wo du warst?
Nein, das ist sicher nicht Ostpreußen.
Nee. Du warst in Ostpreußen?
Ja.
Okay. Ach ja. Aber im westlichen Ostpreußen?
Nein.
Nein?
Nein, ich war in ganz Ostpreußen. Ich bin da ganz rumgereist.
Dann ist offenbar mein GPS-Sender bei dir abgefallen. Ich weiß nicht, wo du warst.
Nein, ich war in Gesamt-Ostpreußen unterwegs. Das sind Luftlinie 3 Kilometer von hier. Wir sitzen im schönen Lüneburg.
Warst du im Museum?
Ja.
Ah.
Ich war im Ostpreußischen Landesmuseum.
Ah, sehr gut. Ist das gut?
Ja.
Da finden relativ häufig Kindergeburtstage statt, wo irgendwas mit Bernstein.
Genau. Genau, Bernstein ist natürlich viel da, also Bernstein, das Gold Ostpreußens.
Und Sanddorn, ja. Das Gold der Ostsee.
Okay, was fällt dir noch so zu Ostpreußen ein?
Kant.
Oh ja, sehr gut.
Jetzt weiß ich aber auch, dass die in Lüneburg hier, glaube ich, die führende Forschungsstelle für die Kant-Forschung sind.
Ja, nicht nur das, dafür sind sie bekannt. Da kommen wir einmal lachen, wenigstens schmunzeln.
Ach so, bekannt? Hm. Ach so. Okay.
Ja, Tatsache.
Was fällt mir denn noch zu Ostpreußen?
Sie werden
Verlorene Heimat Ost?
Ja.
Königsberg?
Ja.
Zu Ostpreußen fällt mir Junkerland noch ein.
Ja, genau. Das ist ja eher preußisch insgesamt, ne?
Ja. Was muss mir denn noch einfallen?
Nee, ich finde das schon, dass das relativ viel ist. Es könnten einem noch Pferde einfallen.
Pferde?
Mhm.
Was für Pferde?
Die Trakehner.
Die Pferdetracks.
Nein.
Die dann nach Westen zogen. In den wilden Westen.
Nein, die Pferderasse Trakehner.
Sagt mir nix.
Okay. Ist ostpreußisch. War cool. Vorher, also war ein großes Zuchtgebiet für diese Pferde, für Pferde. Also ich will jetzt nicht ostpreußische Geschichte machen, aber nur mal so, also ich hatte immer ein bisschen, einerseits fand ich das mal ganz interessant, andererseits hatte ich auch immer so ein bisschen Manschetten da reinzugehen, weil ich mir dachte, oh, die Landsmannschaft so im Bereich weggegangen, Platz vergangen, wird da jetzt wieder traurige Geschichten von Flucht und Vertreibung. Das ist im obersten Stockwerk, ist ein ganz merkwürdig, also es ist ein sehr schönes altes Handelshaus und es ist im obersten Stockwerk ist dann die Ausstellung Flucht und Vertreibung. Und da hatte ich echt ein bisschen Schiss, dass es auf nicht so schöne Art und Weise erzählt wird. Mhm. So revanchistisch war es aber gar nicht, sondern es war wirklich auch museumspädagogisch richtig gut aufbereitet. Und es ist ein angenehmes Museum, nicht so irre groß, aber ganz schön. Merkwürdigerweise mit einem Brauereimuseum verbunden. Und das ist so ein Kombi-Ticket. Und ich weiß gar nicht, was das soll.
Die Reihenfolge, wie du die Museen besuchst, gibt vor, wie du dich fühlst.
Ich habe gefragt,
ja.
welche Reihenfolge soll ich denn? Und man sagte mir auf jeden Fall erst Ostpreußen.
Okay. So ein nettes Café da unten, da saß ich mal drin, weil man damit 8 bis 18 Uhr noch Kuchen bekommen hat.
Ja.
Ich hatte Lust auf Kuchen namens? Um 17.45 Uhr. Ja.
Ich habe es mir nur gemerkt, weil es eben...
Mir weiß ich nicht mehr.
Bernstein.
Ja, so. Da ist nämlich auch das Bernsteinzimmer. Das war im Bildbuch übrigens. Irgendwo in Bremen wurde ein Teil des Bernsteinzimmers gefunden in den 80er Jahren.
Mhm. Hm. Weiß man nicht. Also auch über das Bernsteinzimmer wird dort berichtet. Mhm. Das Bernsteinzimmer war ja keineswegs in Ostpreußen. Also es war in Königsberg, dort ist es verloren gegangen. Aber eigentlich war das tief im Russischen. Das hatte die Wehrmacht.
Geschenk gewesen.
Das war ein Geschenk an den russischen Zaren. Ja. Und dann, als die Wehrmacht so weit gekommen war, nämlich Leningrad, hat man das dort in den Vororten abgebaut und hat es in Kisten und hat die nach Königsberg gebracht und von dort ist es verschwunden. Mhm. Da Bernstein aber ein organisches Material ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das schlichtweg verbrannt ist und man das in den Ruinen, in den Resten einfach nicht mehr wiedergefunden hat, relativ hoch. Also diese Mehr von dem verschwundenen Bernsteinzimmer. Inzwischen gibt es das im Übrigen auch wieder.
Ja.
Und ich glaube nur die Geschichte des, wo ist es denn? Und diese mediale Schnitzeljagd ist, genau.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall Ostpreußen. Die Geschichte wird erstmal erzählt, also vom Deutschorden. Wir hatten da schon mal Schlacht bei Tannenberg und so. Die zweite Schlacht bei Tannenberg, um die es dann im Ersten Weltkrieg ging, da rätselten wir oder ich hatte dort so Halbrichtiges erzählt. Die war nämlich gar nicht so sehr bei Tannenberg, aber weil die ja gewonnen wurde, Hindenburg, hat man die, und das so ungefähr in der Nähe war, hat man die dann auch Schlacht bei Tannenberg
in Austerlitz oder so? Nee, das war noch was anderes, ne?
Austerlitz ist.
Austerlitz.
Ist ein ganz anderer Krieg.
Das ist Napoleon, ist, ne?
Ja.
Ja, ich bin wieder ruhig.
Nein, diese Schlacht,
das 1900. Das ist ein ganz anderer Krieg. Ups. Ja, okay, sorry.
Da geht es darum, dass man das schlichtweg so benannt hat, weil man ja, also so. Weil der Deutschorden die geträgt erste hat. Schlacht verloren hat und okay. Das ist jetzt die Revanche und die ist geglückt.
So.
Ja. Das ist sowieso, Ostpreußen ist in der Geschichte des Ersten Weltkriegs und dann fortfolgend wahnsinnig wichtig für das deutsche Nationalgefühl, auch für den bei den Nazis. Die waren also stramm rechts, ganz Ostpreußen. Also da waren die Nazis waren da sehr, sehr erfolgreich, was eben viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat und vor allem mit den Folgen des Ersten Weltkriegs, nämlich dass Ostpreußen durch den polnischen Korridor eine Insel wurde. Mhm. Aber es gibt eben auch die Erfahrung der Besatzung durch die Russen. Also Ostpreußen war, wenn auch nur kurz, im Ersten Weltkrieg russisch besetzt. Und das ist der einzige Teil Deutschlands, der im Ersten Weltkrieg besetzt war. Und das hat dann schon in dieses kollektive Gedächtnis einige Auswirkungen gehabt. Und das Ganze hat ja eben mal angefangen eben von 1200 irgendwas mit dem Deutschen Orden, was ja nichts anderes war als ein kriegerischer Ritterorden aus den Kreuzzügen. Und die waren spätestens, nachdem die letzte Schlacht, da irgendwie Akko irgendwas, also in Akko, weiß ich, ja, war auch mal, da rausgeflogen sind, hatten die schlichtweg keine Heimat. Und der König von Litauen hat die schlichtweg beauftragt, die, und daher kommt das Wort, die Prutzen zu verjagen und zu christianisieren. Und deswegen heißt dieses Gebiet Preußen. Sonst ist nichts von den Prutzen übrig geblieben.
Die Königreich Polen-Litauen, ein riesen Gebiet doch.
War mal eine Zeit lang eine relativ große Regionalmacht, ja. Hm. Ja, dann allerdings auch deutlich später, ne? Also August der Starke ist da ja deswegen polnischer König geworden und wurde deswegen König von Sachsen. Das hat er so rüber gerettet. Aber du hast in diesem Museum, das übrigens mal angefangen hat als Jagd- und Naturmuseum, komme ich gleich zu, weil es eine wirklich witzige Geschichte ist.
Das ist aber auch jetzt so schwierig, um Publikum zu ziehen, ne?
Ja. Und dann ist man eben auch übergegangen über die Kultur, die Tatsache reich und vielfältig ist. Auch religiös ist das wahnsinnig bunt gewesen, was es damit zu tun hat, dass das Gebiet halt nicht besonders fruchtbar war und deswegen auch dünn besiedelt. Und es gab ja schon immer die preußische Politik, jeder nach seiner Fasson, also religiöse Minderheiten ins Land zu holen. Das sind zum Beispiel wahnsinnig viele Protestanten aus Habsburgerland, also aus Österreich, dahin gekommen und Hugenotten aus Frankreich und so weiter.
Die Brandenburger
und
so fort. Ja hauptsächlich, ne? Was, der von Brandenburg hat auch die Hugenotten.
Ja, der große Kurfürst.
Der große Kurfürst, ja.
Genau. Aber es geht dann natürlich auch relativ bald um Kultur, Literatur, Wissenschaft. Also ohne Ostpreußen hätten wir beispielsweise unser Stern- und Planetenbild. Ja.
Kepler.
Und aber wir haben dann natürlich auch Kant, große Philosophen, aber wir haben natürlich auch wir haben bildende Künstler und wir haben Literaten. Also Schriftsteller, die vor allen Dingen die bundesdeutsche Nachkriegsliteratur geprägt haben. Günter Grass und Siegfried Lenz.
Ach ja. Also sind auch Ostpreußen. Meine Oma auch.
Ja, der erste Smash-Hit von Siegfried Lenz war so zärtlich war Sulayken, wo er also seine masurische Heimat beschreibt.
Masur. Wo ist das denn?
Die Masuren.
Ja, Masuren. Das ist, wenn ich das eingebe, ist das Masurie in Polen, das heißt,
ja,
zwischen Danzig und Kaliningrad.
Mhm.
Okay.
So ist das.
Das ist für mich wie mit Abessinien. Das ist irgendwie auch irgendwo. Hatten wir schon mal.
Ja.
Galizien.
Und Siegfried Lenz ist im schönen Ort Lück geboren, L-Y-C-K. Mhm. Das auch jetzt in Polen liegt und nicht im Kaliningrad-Oblast. Und ich erzähle das deswegen, also erstens, ich musste dieses So zärtlich war so lecken als Kind lesen mit nur mäßiger Begeisterung, mhm, weil ich nicht so richtig Anknüpfungspunkte hatte. Aber es gibt einen Roman von ihm namens Heimatmuseum. Und dieser Roman Heimatmuseum, da geht es auch um die Auseinandersetzung mit Fluchtvertreibung, aber auch vor allem mit Nationalsozialismus in Ostpreußen. Mhm. Und zwar geht es dort um einen Teppichwirker namens Simon Drogalla, der das alles aufschreibt, nachdem er, also er liegt im Krankenhaus und weil er bei einem Brand schwer verletzt wurde, weil er ein Heimatmuseum angezündet hat. Und zwar aus Protest. Weil dieses Heimatmuseum, das Museum ist, das im Nationalsozialismus in Ostpreußen aufgebaut wurde, um die Nation und die Heimatverbundenheit, okay, und so weiter. Und das dann in die, bei Flucht und Vertreibung, dann in den Westen mit rübergeführt wurde und dann im Westen wieder aufgebaut wurde. Und weil er eben mit diesem ganzen Schicksal hadert und als Fanal und so weiter, zündet er das Heimatmuseum an. Und jetzt ist die Frage, welche Verbindung gibt es da außer Siegfried Lenz und Heimatmuseum? 1959 wurde das damalige ostpreußische Jagdmuseum in Lüneburg durch Brandstiftung zerstört.
Ja, recht?
Ja. Okay. Da stellte sich also nun heraus, dass es sich nicht um eine politische Tat handelt, aber es hat eben Siegfried Lenz
zumindest erinnert.
Und hat, das war die Inspiration, dann den Roman Heimatmuseum zu schreiben. Aha.
Okay.
Und als Abbinder noch, weil du gesagt hast, Kant, das ist wirklich interessant, weil ist im Russischen, also in der jetzigen aktuellen russischen Kultur und Auseinandersetzung, findet Kant natürlich nicht besonders Beachtung. Also der kommt jetzt so langsam, wir hatten ja gerade ein großes Jubiläum, aber findet eben nicht so viel Beachtung und deswegen ist ein regionales Erinnern nicht so mal eben möglich. Mhm. Und deswegen hat sich dann dieses Museum, das jetzt zur Aufgabe gemacht und errichtet gerade eine große Kant-Ausstellung eben just in diesem Museum.
Oh ja.
Und das kann wirklich spannend sein. Ich finde es jetzt schon sehr spannend. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Sorge, dass es mich abschrecken könnte, aber überhaupt nicht. Zum Thema Flucht und Vertreibung, nur so fällt uns, ich will jetzt nicht auf aktuelle Debatten eingehen, aber Lüneburg hatte am 1. Mai 46 528.000 Einwohner.
528.000.
Halbe Million. Davon waren 154.000 in Lüneburg geboren. 182.000 kamen aus der sowjetisch besetzten Zone und 192.000 aus Ostpreußen. Das heißt, allein die Zahl der Menschen, die aus Ostpreußen waren, war deutlich höher als die Einheimischen.
Ich finde 154.000 Lüneburger schon viel.
Ja, aber das nur mal so zu der Dimension.
Wo waren die alle?
In großen Siedlungen, mhm, Nissenhütten, Lagern, sonst irgendwie rund um die Stadt. Die waren auf dem Stadtgebiet, aber nicht in der Stadt. Die Stadt war mit Sicherheit auch total überfüllt.
Ja.
So, und nur mal so, Bevölkerung 1950, 60.000.
Ja, wegverteilt. Ja.
Davon 37.000 Einwohner, die von 1937 waren und 23.000, die dazugekommen sind. Also auch da ungefähr halbe. Also nicht ganz, aber.
Oh, muss erstmal organisieren, so, ja.
Ich will es jetzt nicht politisch überspitzen, aber das würde bedeuten, wir hätten 80 Millionen Geflüchtete gerade.
Ja. 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 Ja, das vergisst man ja gerne auch, dass die Geflohenen, obwohl es passgleiche Menschen sind, hier nicht, also in den Zuzugsgebieten nicht gern gesehen waren.
Nein, natürlich nicht. Erstens, das war Armut und die verschärften die Armut. Mhm. Und zweitens, es gibt es ja bis heute regionale Unterschiede und die galten schon immer als Deutsche zweiter Klasse und die sprachen anders, die hatten andere Musik. Also das Preußische, das hörtest du schon. Ja. Die Leute wussten sehr genau, wer dort war.
Ja.
Und ja, das klar.
Das habe ich aber auch noch im Ohr von meiner Urgroßmutter.
Ja.
Das ist Preußische.
Ja.
Das ist schon, ja, das ist... Es gibt, glaube ich, auch nach wie vor, ohne das jetzt zu sehr auch ausbreiten zu wollen, Gegenden, da ist man als Zugezogener willkommener und weniger willkommen.
Ja, klar.
Also ich glaube, in Berlin wird es dir relativ leicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob du in Niederbayern überall mit einem norddeutschen Akzent so gut durchkommst und Moin sagst in der Bäckerei.
Nee,
ich glaube, da, also es gibt ja auch, selbst in Lüneburg, ich bin ja kein Lüneburger, aber zugezogen, man hat schon das Gefühl, man muss hier so ein halbes Leben schon gelebt haben und ansatzweise irgendwie dazugehören zu können.
Ja.
Das ist, und dann kommst du noch aus einem Landstrich, viele hundert Kilometer weg, hast dein Hab und Gut verloren, allen geht scheiße, und dann kommst du dazu. Schwierig. Aber was ich bei meiner Großmutter, müssen wir mal gucken, wie sehr man da nochmal nachfragt oder so, das ist ja auch mal so eine Sache. Diese Station in Westdeutschland dann mitzumacht zu haben, von irgendwelchen Verteillagern, dann in die Familien, dann mal dahin und dann Glück gehabt, weil auf dem Bauernhof gelandet und so, da entschieden sich ja auch Schicksale, wo ich hinkomme. Und das ist ja nichts anderes, als wenn ein Syrer, ein Afghane, ein was auch immer, ein Eritreer in ein neues Land kommt, dann ist es einfach dann die große Karte des Glücks, die erstmal gezogen werden muss, um in die richtigen Hände, in die richtigen Richtungen zu kommen.
Absolut, absolut.
Und schade, dass das so ähnlich wie DDR in meiner Bildungsreise bisher schlicht und ergreifend wenig vorgesehen war.
Es überspringt halt eine Generation, ne? Also wenn es emotional nah ist, willst du da nicht so wahnsinnig viel drüber reden.
Ja, also es ist, meine Oma war 5 oder 6. Das ist mit den Erinnerungen auch noch so mäßig, aber trotzdem diese Wege, die man dann, also da fangen ja Kinder an, fangen ja glaube ich mit 4 an, aktive Erinnerungen zu bilden, ungefähr. Da wird auch schon noch was da sein, aber.
Ich glaube, es geht natürlich auch um Erinnerungen, es geht aber auch um ein Gefühl und es geht natürlich auch um die Zeit danach, also die Zeit der Flucht und des Aufbaus und des Nicht-Willkommenseins und sonst irgendwas, das alles. Aber es geht natürlich auch immer, glaube ich, um die Frage, was wäre, wenn? Also können wir dahin nochmal zurück? Was haben wir verloren? Ach, wäre es nicht toll, wenn? Und so weiter und so fort.
Wie dann, so häufig bei wird, Flucht, man geht ja nicht unbedingt freiwillig. Ne?
Genau, und dann wird verlorene Heimat romantisiert. Wie schön war es da? In Ostpreußen war es zumeist für die Landbevölkerung nicht schön. Das war meist ein sehr, sehr armes Leben. Mhm. Also wir kennen das ja, die Weber und so, also diese Hungeraufstände und so. Ja. Weil es einfach strukturell war die Macht einfach, sag ich mal, nicht besonders freundlich verteilt, aber es gab auch nicht so Agrar, irre viel zu verteilen.
Hauptsächlich Agrar getrieben.
Ja, oder? Genau, Juncker, wie du schon richtig sagtest. Ja,
Bismarck
genau.
Auch einer gewesen.
Ja, der hat ja auch rübergemacht.
Sozusagen.
Ist ja ein weiter Weg bis nach Friedrichsruh.
Ja, muss ich da wohl auch mal hin, weil ich stehe auch regelmäßig davor, man kommt ja auch in der Innenstadt durchaus mal dran vorbei, aber dann zu sagen, heute ins Ostpreußische Landesmuseum. Also entweder ist es...
Auch mit Kindern.
Ja, okay.
Ernsthaft.
Also die Kinder waren da schon häufiger, eben aufgrund von Geburtstagsveranstaltungen. Mhm. Und dann wird mal irgendwie was, wie gesagt, mit irgendwelchen Meerestieren gemacht oder also dann irgendwie die Ostseelandschaft untersucht oder eben mit Bernstein oder eben mit was auch immer.
Aber es gibt da also wirklich ganz schöne Sachen. Ich fand das zum Beispiel ganz anschaulich, es war für Kinder, ich habe es dann trotzdem gemacht. Da ging es um Ritter. Und da konntest du ein Kettenhemd mal hochheben und wirklich anfassen, ein Schwert richtig, einen Helm aufsetzen und so. Das ist schon.
Das ist der große Ritter, genau. Das war die letzte Veranstaltung. Ja. Das war was mit Rittern, ja.
Also, bei mir war es eben so, dass ich ein bisschen Sorge hatte wegen Flucht und Vertreibung. Erstens, das war gut. Zweitens, es ist nicht der Schwerpunkt dieses Museums. Und deswegen, und das andere ist interessant.
Ja, das ist doch gut.
Also da gibt es auch eine baltendeutsche Abteilung, was ja nicht Ostpreußen ist, aber das haben die jetzt dazu, oder das haben die dazu bekommen. Auch das ist spannend. Ja. So, also
Schlesien gehört dann da nicht zu der.
Nein.
Das ist wieder was Eigenes, ne?
Ja, und das ist wirklich wichtig, weil Schlesien ist Schlesien und Schlesier sind Schlesier. Wenn du wirklich Ärger haben willst, dann sagst du einem überzeugten Schlesier, naja, ihr als Polen. Weil dann ist echt Feierabend.
Schlesier sind aber Sudeten.
Nein.
Auch nicht.
Schlesier sind Schlesier.
Schlesier sind aber bei näher dran an den Sudeten als an den Ostpreußen. Ich bin wirklich
Oh, das müsste ich jetzt ausmessen. Die Sudeten ist das Randgebiet, wenn du übers Erzgebirge rüberfährst.
Sachsen, und Tschechien.
Dann, richtig, und dann nach Tschechien rein.
Ja.
Die Schlesier sind Polen, also okay. Auf dem, nicht Polen, habe ich ja gerade gesagt, auf dem Gebiet Polens. Ja.
Okay.
Und Grenzen, also es gibt noch einen ganz kleinen Teil, nämlich die niederschlesische Oberlausitz. Das ist.
Lausitz sagt mir was, Cottbus.
Ja, das ist Brandenburg und ein kleines bisschen, ganz kleines bisschen Sachsen. Und wenn du. Na, und was hatten wir eben gerade? Ostpreußen? Naja, Ostpreußen ist Ostseenah.
Ja.
Ja.
Okay.
Aber also du mal so, die größte Stadt Schlesiens. Oder die bedeutende Stadt Schlesiens ist Breslau.
Ah.
Oh. Mhm. Das ist von Ostpreußen, sowohl von Ostpreußen als auch vom Sudetenland relativ weit entfernt.
Ja.
Also, was sind denn mal große Städte im Sudetenland? Reichenbach. Reichenbach würde mir da einfallen. Liberec heute.
Okay. Ja gut, ach da, Liberec, Nordtschechien, ja. Görlitz ist dann nicht weit.
Skorzelec.
Gerne. Ja, ja, okay, also muss ich da ja mal hin, dann kann ich auch kenntnisreicher mitreden.
Ja.
Findet aber auch in meinem Alltag und auch in meiner Familienhistorie im Weiteren nicht statt. Das ist ja dann noch immer, wie kommt man zu dem Thema, ne?
Ja gut, ist, also bei mir war das einfach so, ich bin da auch natürlich logischerweise häufiger dran vorbeigegangen und ich hatte das immer so auf der Bucketlist und dann habe ich das irgendwann mal gestrichen.
Ja, okay. Okay, ist auch ein bisschen, also ich glaube, das Friedrich-Dairy-Museum ist lebendiger als das Ostpreußische Landesmuseum, was die Zeitzeugen angeht.
Ja, also wobei, also dieser Teil Nationalsozialismus, der dann natürlich, weil es chronologisch aufgebaut ist, in Flucht und Vertreibung übergeht, das ist wirklich interessant. Also auch der gesamte, also von Ersten Weltkrieg an, habe ich halt geschickt. Du hast halt relativ viele Anknüpfungspunkte. So, also das geht schon. Okay. Ja.
Sehr schön.
Ist aber nicht mein Tipp.
Was ist denn dein Tipp?
Oh, jetzt soll ich den schon bringen?
Ja, sicher.
Okay.
Du wolltest doch heute nicht 3 Stunden machen.
Nee, ist gut. Ich bin ganz woanders.
Ja.
Ich bin im schönen, und du weißt ganz genau, wo es liegt, Vuvuzela.
Südafrika.
Ja, nicht schlecht. Also sagen wir mal südliches Afrika. Mhm. Und es ist eine, ich kann es nicht anders machen, es ist ein Airbnb.
Okay.
Und zwar ein Airbnb, das ich mal besucht habe und das heißt auch schon das Kunsthaus. Es befindet sich im südlichen Afrika, aber nicht in Südafrika, sondern im schönen Staat Eswatini.
Okay.
Eswatini.
UN-Mitglied?
Ja. Ja.
Ja?
Ja, ja. 1, irgendwas Millionen.
Also ist das, ist das einer von diesen Enklaven, Exklaven in Südafrika?
Genau, einer von zwei.
Lesotho
zweien,
oder so?
Genau, Lesotho ist das andere. Und
ach so, Eswatini.
Mhm. Genau, Eswatini ist deswegen ein bisschen noch unbekannt für uns, weil es bis vor kurzem noch Swasiland hieß.
Danke, ja. Ich habe gerade wirklich an mir gezweifelt, weil ich sagte, das heißt doch Swasiland, das heißt doch, heißt offenbar nicht mehr Swasiland.
Nee.
Klingt wahrscheinlich kolonial so, durch, ne?
Nee, gar nicht, sondern Swasiland ist an sich auch eine relativ gute Bezeichnung, weil Swasiland heißt, es ist
das Land der Swasi?
Der Land der Swasi.
Ist es bei Eswatini ja immer noch drin.
Genau.
Mhm.
Ist ein Königreich, gar nicht besonders gut, also das ist in Südafrika nicht aufgegangen, weil die Südafrikaner, das ist jetzt sehr verkürzt, aber die Südafrikaner, also das Apartheidsregime, schlichtweg dort billige Arbeitskräfte hatte. Und also bis heute, das ist eine absolutistische Herrschaft Und insgesamt ist das Land relativ arm und den Menschen geht's nicht sonderlich gut auf dem Land. Und in den Städten, die wirklich klein sind, Babane und Lobamba, das sind da die größeren Städte. Aber darum soll es mir gar nicht gehen, sondern es geht um dieses wunderbare Kunsthaus. Mhm. Und zwar ist das eine Unterkunft, die wirklich am Ende der Welt ist. Und mit am Ende der Welt meine ich, dass unser Navi keine Chance hatte. Und es war eine großartige Begebenheit, weil wir dort hinfuhren. Es gab auch keine Straßen, sondern es gab eben Schotter, noch nicht mal Schotter, es gab Sandpisten mit großen Löchern, die so waren, dass in jedem Loch das Kraftfahrzeug komplett aufsetzte. Und es war so ein Slalom, wie man dann dahin kam. Und wir verfuhren uns, weil das Navi keine Chance hat. Es gibt keine Straßennamen, es gibt gar nichts. Es war aber schon, sag ich mal, randurban. Das war nicht wirklich so, dass man sagt, auf dem platten Land. Aber das war eher ja so eine Armutssiedlung, und dort mittendrin stand also nun dieses Teil, und wir kamen dahin und hatten keine Chance, das zu finden. Und es wurde langsam dunkel, und es war, wir haben uns gedacht, was machen wir, wenn wir jetzt hier im Dunkeln ohne Handyempfang und sonst irgendwas, dann haben wir einfach keine Chance, hier wieder rauszukommen. Also nicht lebend rauskommen, das war überhaupt nicht, war absolut sicher, es war nett, aber wir wissen ja nicht, wo wir sind. Und dann spielten dort schlichtweg Jungs, und da sagt mir, das ist doch ganz einfach, die fragen mich jetzt nach dem Weg. Und natürlich kannten die das Haus, weil das sehr, sehr einzigartig war. Aber der eine Junge, der da fragte, der hatte einfach Bock, um es mal offen zu sagen, ein bisschen anzugeben. Und hat gesagt, ich kann es euch sagen, aber das mache ich nicht. Ihr nehmt mich jetzt mit. Mhm. Und dann fahren wir da mal. Und das war deswegen, damit er bei seinen Jungs auf dem Beifahrersitz huldvoll grüßen vorbeifahren kann.
Verstehe. Und dann ein bisschen flexen.
Und dann hat er uns das gezeigt. Dann hat er gesagt, sehr gut. Und jetzt fahrt ihr mich wieder zurück. Ja. Nochmal flexen.
Schön.
So, und dann kam in dieses Haus rein. Und das war wirklich, das ist ein Künstler, der auch in Südafrika lebte, der augenscheinlich sein Elternhaus umgebaut hat, und der hat das mit wahnsinnig viel Mühe und Liebe super individuell gemacht, auf höchstem Niveau. Also in Südafrika gibt es sehr schöne Airbnbs, und obwohl dieses Land nun wirklich sehr viel ärmer ist, stand das im Nichts nach. Und da stand zum Beispiel eine, nur so aus Kunst, als Kunst, ein lebensgroßes Pferd als Drahtgebinde mit einem Reiter drauf. Stand einfach mal so im Wohnzimmer rum, weil er das für angemessen hält. Und so war diese ganze Unterkunft. Und wir haben, jeder von uns hat automatisch, ist dann so ganz leise geworden, wir waren im Museum.
Ja, okay. Mhm.
Und wir gingen dann hier längs und da längs und guckten uns noch dieses Detail an. Es war großartig, und wir hatten mit allem in Eswatini gerechnet, aber nicht damit. Und es war ein toller Abend, und dann mit dem Künstler.
Okay. Oh, toll.
Der wohnte im Hinterhaus, und das war sozusagen seine Belle Etage. Okay. Und dann sind wir am nächsten Tag wieder ausgereist aus Swasiland. Das war ganz lustig, weil wir sind nach Eswatini eingereist, laut Swasiland. Stempel, aber okay. Laut Ausreisestempel im Swasiland wieder
ausgereist. Das heißt, du befindest dich jetzt in einem unauflösbaren Dilemma.
Ja, genau. Illegal ausgereist oder eingereist.
Und beides, ja.
So, und deswegen, ich empfehle sehr, das ist mein Tipp, ich werde das sehr, sehr gerne verlinken, das Kunsthaus in Vuvulane Eswatini.
Ich möchte dir da gerne hinterherreisen. Ich habe gerade ein bisschen Fernweh.
In Kulikani heißt der Host.
Okay, liebe Grüße.
Ja.
Ich habe gerade ein bisschen Fernweh. Ich habe abends jetzt mal geguckt, wie ich möglichst mit einer kurzen Flugzeit in die Mongolei komme.
Ja.
Oder nach Nordjapan oder so. Es könnte bald mal wieder Zeit sein.
Ja. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon kurz gesagt, ich habe Freunde, die ein bisschen weiter und etwas wilder unterwegs waren, und die waren in Kirgisien und in Usbekistan, und ich habe Bilder gesehen.
Ja, und die Mongolei ist ja, glaube ich, das am dünnsten besiedelste Gebiet der Welt.
Ja.
Und wenn man Namibia schon dünn besiedelt findet, finde ich das wirklich eine erstaunliche Erkenntnis, dass da noch weniger leben, ja, beziehungsweise noch weniger auf so viel Land. Ja, aber gut, eines Tages. Ja, super, aber Eswatini, das ist auch...
Das Land selber ist...
wahrscheinlich wiederum warum.
Ich sag mal so, ich wollte den Länderpunkt.
Ja, 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 ja. Weg von sehr dünn besiedelten Gegenden, ja, kommen wir in ein sehr dicht besiedeltes Gebiet, in dem es ein IKEA-Shuttle gibt. Das ist aber nicht der Tipp, ich habe das nur gesehen.
Was ist ein IKEA-Shuttle? Der fährt dich zum IKEA.
Der fährt mich zum IKEA. Und das ist genau, das ist in Hamburg Tiefstack.
Ach so, ja.
Fährt die S-Bahn.
Ja.
Fährt ja, also Tiefstack ist die S-Bahn-Station, glaube ich, Tiefstack.
Ja, mittlerer Landweg.
Mittlerer Landweg irgendwie kann sein, so. Ja.
Die Bewerder Moorfleet.
Ja, genau. Die da in Moorfleet bei Ikea ungefähr hält. Und es fahren ja auch Busse dann dahin und Leute kaufen sich bei Ikea diverse Sachen und schleppen die dann in den Bus und fahren nach Hause, was ich wirklich, ja, faszinierend finde. Das gibt es nicht nur in Hamburg, das wird es an vielen Stellen geben. Aber es ist auch ein besonderer Service, der mittlerweile nicht mehr, also der firmiert nicht mehr als IKEA Express Shuttle, so ist es aber noch bei Google Maps hinterlegt, sondern wird mittlerweile vom NY Water Taxi organisiert. Wir sind in New York. In Brooklyn gibt, ja, es einen IKEA.
Echt wahr?
Ja, der, ich kann es dir einmal zeigen, der ist hier an der Waterkant, da,
ja,
ist IKEA und hier ist Manhattan. Und es gibt eine Direktverbindung von der Südspitze Manhattans rüber zum Pier direkt bei IKEA Brooklyn.
Okay.
Das war aber jetzt einfach nur ein Zufallsfund, ehrlicherweise. Kann man aber gut machen, offenbar.
Aber es gibt ja diese Fähre, die von der Südspitze, also von Manhattans, also von Battery Park in verschiedenste Richtungen fährt. Und die ist, wenn ich das richtig sehe, kostenlos.
Genau, das ist Staten Island, glaube ich, fährt die drüber. Also ist überhaupt Fähre in New York, also die wenigsten Leute, glaube ich, verbinden gute Fährreisen mit New York. Also man kann fantastisch, ja, auf dem Hudson und auf dem East River, ja, durch die Gegend fahren. Nach, stimmt, Jersey rüber, nach Staten Island, zur Statue of Liberty, zu, genau, wie heißt noch diese Immigranten-Willkommensinsel?
Ellis Island.
Ellis Island. Da ist ein Lepra-Krankenhaus drauf gewesen.
Ja.
Und man kann da heute eine Führung machen und so, muss aber einen Helm tragen, also als ich da war. Aber ich möchte aber trotzdem nach Brooklyn mit dir und den Pin in Brooklyn setzen.
Ja. Nein, nein.
Brooklyn, nein, nein. Super Serie.
Absolut.
Super Serie.
Der Hauptdarsteller ist der Erfinder, Regisseur, Produzent, alles.
Adam Sandberg. Der
Großartig.
SNL und Lonely Island. Was ich immer noch, siehst du, nächster Trommelpeter geht über Lonely Island.
Sehr gut.
Die kennst du ja noch nicht, ne?
Nein.
Ah. So, wir sind am East River Ufer Brooklyns. Wir überqueren die Brooklyn Bridge, halten uns rechts und dann gibt es den, ich glaube, Brooklyn Bridge Park oder so ähnlich. Und dann ist so ein Ponton oder was auch immer ist da noch in den Fluss reingebaut. Das ist der Pier 2. Und auf diesem Pier 2 sind Sportanlagen. Ein Fußballfeld oder sowas, also irgendwas mit Kunstrasen und Basketballfelder. Und ich zeige dir das auch mal kurz rüber. Das ist da.
Ja.
Mitten in Wasser drin.
Okay.
Und wenn man da abends, ich meine, man muss gar keinen Sport machen, man kann sich da auch frei so hinbewegen, hat man halt einen fantastischen Blick beim, ja, Sport machen auf die Skyline von Manhattan.
Ja.
Ich habe jetzt festgestellt, dass das fertig ist. Als ich das letzte Mal da war, das ist schon ein paar Jährchen her, war dieser Brooklyn Bridge Park und diese ganze Ecke da noch im Bau. Aber man konnte sich, ist ja eh so, du wohnst in einem hässlichen Haus, was dir egal ist, weil du guckst ja raus.
Absolut.
Wenn du in einem schönen Haus wohnst, macht es keinen Sinn, drin zu sitzen. Du musst, ja, von außen drauf gucken.
Das Columbus Center in Bremerhaven, das schönste Haus der Stadt, weil du das Columbus Center nicht siehst.
Ja. So. Von daher ist es von Brooklyn aus total sinnvoll, auf die Skyline von Downtown Manhattan zu schauen. Das, ja, kann man dort offenbar jetzt mittlerweile auch sporttreibend machen. Überhaupt der Brooklyn Bridge Park ist ganz nett. Und überhaupt Brooklyn, Williamsburg ist, man sollte nicht nur Manhattan machen.
Ja, das sowieso. Aber Williamsburg ist ja auch gerade so ein bisschen hip.
Ja, voll. Voll.
Nach also, Brook Girls
oder ein paar Körbe werfen. In Brooklyn und dann abends mit einem Bud Light auf die Manhattaner Downtown schauen.
In einer Papiertüte.
In einer Papiertüte mit 3x drauf.
Sehr gut, vielen Dank. Ich kenne diese Pontons zum Sport machen, gibt es auf der anderen Seite. Also gibt es in ja, irgendwie, wie heißt diese, dieser High Lane?
Ja, High Lane gibt's auch.
Unter so der High Lane ist das in Manhattan.
Die High Lane, das war das nicht diese Bahnlinie?
Ja,
High Line,
so heißt es. Ja. Genau, so eine ehemalige Bahnlinie, die man zu so einem auf Stelzen, die man
genau
zu einem langen Park gemacht hat. Sehr, sehr schön.
Man kann da gut flanieren. Hatte ich kurz überlegt, weil ich New York machen wollte. Habe ich gesagt, mache ich die High. Jetzt gucke ich mal kurz High Line. Oder mache ich den Ponton auf
der anderen Seite. Ah, verstehe ich.
Weil das ist ja, weiß nicht, Soho, Chelsea, keine Ahnung, wie das da hinten heißt, ist allgemein eine schöne Ecke. Und man ist so ein bisschen ab vom Trubel, aber es ist irgendwie hip.
Ja.
Hip.
Ich muss über alles sagen, ich finde New York, ich war zweimal da, ich fand es beide Male wahnsinnig interessant, aufregend, sonst irgendwas. Wohler habe ich mich in anderen Städten gefühlt. Also beispielsweise ist Washington eine fantastische Stadt.
Okay. Ja, USA fallen für mich gerade irgendwie raus als Reiseziel. Aber New York würde ich gerne nochmal. Also habe ich das schon mal erzählt, musst du sagen. Wir waren mit der Uni da mal.
Ja.
Und wir haben am Times Square ein Hotel gehabt und morgens mit Jetlag aufgewacht und dann um 3.50 Uhr gesagt, ist noch einer wach, alles klar, wir laufen los. Und sind dann halt diese 3-4 Stunden zum Battery Park runtergelaufen, den Broadway lang. Und diese Stadt hat ja so viele, also es wandelt sich ja alle
paar Blöcke. Das habe ich genau so auch mal gemacht. Ich bin dann ins Bett gegangen und war dann eben auch zu einer kompletten Unzeit wach. Und ich war, mein Mitreisender hatte einfach überhaupt keine Lust aufzustehen. Und dann habe ich mir gedacht, ey, du bist in New York, da kannst du jetzt nicht liegen bleiben.
Ja, genau. Ja, und dann um pünktlich 7 Uhr dann am Battery Park gewesen, wo die Leute in diesem Financial District raussprudeln. Toll, das war richtig toll. War im Februar, war ein bisschen frisch.
Ja.
Aber gut.
Ja, da bin ich auch. Und dann habe ich ein ortsübliches Frühstück zu mir genommen. Ganz
Kokain?
Ein ganz witziges kleines Restaurant gefunden. Die hatten so belegte Brötchen, wie so McDonald's hießen die. Toll.
Das setzt sich, glaube ich, nicht durch so kleine
Läden. Das glaube ich auch.
Aber New York ist, finde ich, gehört auf, muss man mal gesehen haben, weil man glaubt es ja sonst nicht, auch was diese Enge und diese.
Stimmt,
ja. Aber man geht ja vom Times Square, da ist ja hohe Gebäude, dann wird's immer flacher, bis ja fast auf ein-, zweigeschossiger Bauweise so auf der Mitte und dann knallt's am Ende wieder hoch.
Weil der Boden es nicht hier gibt.
Das ist alles ein Wunder. Gibt's eine tolle Folge über den Central Park Geschichten aus der Geschichte, die sich über den Central Park mal wieder entstanden ist, ist interessant. Und es ist immer noch erstaunlich, dass es den so gibt. Aber ich glaube, den wird es für immer so geben.
Ja, klar.
Ja, ja, das wäre mein Pin.
Ja. Wie immer habe ich noch ein bisschen was zum Schieben, aber das macht ja nichts. Im Gegenteil.
Mhm.
Themenökonomisch großartig. Wenn wir unseren Pin losgeworden sind und ich sogar schon ein Genial daneben hatte, haben wir noch irgendwelche Rubriken, die wir zu füllen haben?
Lass mal gut sein.
Dann lassen wir es gut sein.
Gut. Ich habe schon die 3-Sterne-Rubrik heute hier.
Ja, du kriegst für deinen Beitrag von mir nicht 3 Sterne, aber 20 Hauben.
Oh. da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich mit meinem Preisniveau hier umgehen soll.
Gut, dann.
Lass uns doch jetzt mal Mittagessen gehen. Ich weiß nicht, schottischer Label Rouge Lachs oder dieser gezupfte Taschenkrebs, der hat es mir ja schon angetan mit Apfel, Avocado, Ceviche, Krustentierreduktion.
Ceviche mag ich ja sehr gern.
Limettenkefir von Aldi drin.
Lecker.
Gibt's auch Kefir. Ja. Ananas, Safransorbet. Super. Was ist Petersfisch? Petersfisch. Das gucken wir zu Hause nach.
Hausarbeit.
Genau.
Beim nächsten Mal werden wir es abfragen.
Bunte Büsumer Krabbentat.
Hört sich nach True Crime an.
So. Lassen wir das.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.